Guten Tag, liebe Hörerfamilie. Schön, dass Sie erneut mit uns unterwegs sind und mehr über die Schönheit und die Reinheit des katholischen Glaubens erfahren möchten. Professor Dr. Dr. Ralf Weimann referiert zum Thema Befreiungsgebet, Chancen und Gefahren. Wir schauen auf die Heilsbotschaft des Befreiungsgebets, zu welchen Begleitungen es ruft und welche Wachsamkeit nötig ist, damit der Glaube daran heilend wirkt. Möge der Heilige Geist unsere Herzen öffnen, damit wir Gottes Wirken im Gebet besser verstehen und verantwortungsvoll darum bitten. Nun wünschen wir Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit Professor Dr. Dr. Ralf Weimann.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt, gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist und alle Zeit sein Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
So segne Sie alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Gut, ich werde jetzt zu diesem Thema sprechen, Befreiungsgebet, Chancen und Gefahren. Ich beginne mit einer kleinen Einleitung, um in das Thema hineinzuführen. Es gibt ein Thema, das in den letzten Jahrzehnten straflässigt vernachlässigt wurde, mit weitgehenden Konsequenzen, die viele Menschen kaum mehr merken oder denen viele Menschen kaum mehr bewusst ist. Und dieses Thema lautet die Sünde. Vielleicht wurde früher zu einseitig darüber gesprochen, heute jedoch erleben wir das genaue Gegenteil. Sünde wird verharmlost, ignoriert, toleriert, hofiert, ja sogar als etwas Gutes und etwas Normales dargestellt. Doch gerade darin liegt eine ernste Gefahr, denn die Sünde verliert durch Verharmlosung nicht an Realität, nicht an Wirkkraft. Sie bildet eine zerstörerische Kraft, die den Menschen von Gott, von sich selbst und von anderen entfremdet. Die Heilige Schrift drückt dies sehr klar aus, so zum Beispiel im Römerbrief, 6. Kapitel, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Jede Sünde, und das muss ich gleich zu Anfang in der Einleitung sagen, zieht Konsequenzen nach sich. Geistige, seelische und oft auch körperliche. Um das zu verstehen, braucht es eine geweitete Sicht auf den Menschen. Der Mensch ist also eine substanzielle Einheit von Leib und Seele, also von Körper und Geist. Nur wenn diese Einheit anerkannt wird, wird man dem Menschen gerecht. In unserer Zeit zeigt sich eine zunehmende Tendenz, den Menschen auf das rein Körperliche zu reduzieren und neue Formen des Dualismus halten Einzug, die auf paradoxe Weise sowohl den Leib überbetont und die Seele ausblendet. Die Folgen zeigen sich deutlich: seelische und psychische Erkrankungen. Man kümmert sich um die Gesundheit, gesund essen, gesund leben, sagt man, aber um die Seele, auf Griechisch übrigens die Psyche, also den Geist des Menschen, darüber kümmert man sich nicht, dass der auch gesund sein muss. Der heilige Thomas von Aquin war in dieser Hinsicht von großer Klugheit und Realität geprägt. Er betont die geistige Dimension des Menschen und zugleich seine leibliche Wirklichkeit. Damit steht er fest in der Tradition der Kirche, die keinen Dualismus lehrt, sondern eine Dualität, die untrennbare Einheit von Geist und Leib. Schon im Schöpfungsbericht wird der Mensch als ein solches Ganzes beschrieben. Also da heißt es dann, da formte Gott der Herr den Menschen, Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Sie finden das im Buch Genesis Kapitel 2, Vers 7. Nun, Glaube und Vernunft gehören wesentlich zur Geistbegabtheit des Menschen. Gott hat dem Menschen zwei höhere geistige Vermögen verliehen. Vernunft und Wille. Weil jeder Mensch geistbegabt ist, kommt ihm auch eine besondere Verantwortung zu. Ich komme nochmal auf den heiligen Thomas zu sprechen. Der heilige Thomas von Aquin bezeichnet das Handeln eines Menschen als Actus Humanus, als wirklich menschliche Handlung. Eine solche Handlung besitzt immer eine moralische Qualität. Sie ist gut oder schlecht, wahr oder falsch. Und das ist keine vereinfachende Schwarz-Weiß-Malerei, sondern Ausdruck eines realistischen Menschenbildes, das gerade dadurch die Würde des Menschen hervorhebt. Denn der Mensch trägt Verantwortung, das wird hiermit deutlich, für sein Tun, da er über Vernunft und freien Willen verfügt. Also ist er verantwortlich. Und diese Verantwortung bleibt nicht ohne Folgen. Sie zieht Konsequenzen nach sich, auch und gerade im geistlichen Leben, in der der Mensch vor Gott steht. Die Heilige Schrift erinnert daran, dass der Mensch Rechenschaft über seine Handlungen ablegen wird. So zum Beispiel der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10, da heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Ein Beispiel aus dem Alltag kann helfen, dies verständlicher zu machen. Wer im Straßenverkehr einen Fehler begeht, muss mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen. Ein Unfall etwa mit dem Fahrrad, ich fahre hier in Rom mit dem Fahrrad, das ist gar nicht mal ungefährlich. Ein Unfall mit dem Fahrrad kann einen längeren Krankenhausaufenthalt nach sich ziehen, dem sich oft eine Zeit der Rehabilitation anschließt. Je nach Schwere des Schadens dauert es länger oder kürzer, bis man wiederhergestellt ist. Was für den Leib gilt, gilt in analoger Weise auch für unseren Geist. Doch hier liegt eine der großen Verblendungen der Neuzeit und auch unserer Zeit. Viele Menschen sind für diese geistlichen Zusammenhänge nahezu blind geworden. Sie handeln im moralischen oder geistlichen Bereich leichtfertig, als könne man Unfälle der Seele folgenlos wegstecken. Überhaupt gar kein Problem. Man meint, Verfehlungen im geistlichen Leben, wir bezeichnen es als Sünde, hinterließen keine Spuren. Doch das wäre eine Leugnung des Geistes und der geistigen Würde des Menschen. Die Heilige Schrift zeigt hingegen klar, Sünde hinterlässt Wunden. So heißt es beispielsweise im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 34, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Jede menschliche Handlung, noch einmal, eine menschliche Handlung ist eine Handlung, die auf Wille und Verstand beruht. Jede menschliche Handlung hat eine moralische Dimension. Jede solche Handlung ist entweder gut oder böse. Ist sie böse, so wird sie im eigentlichen und weitesten Sinn des Wortes als Sünde bezeichnet. Dem Begriff der Sünde kommt dabei immer eine theologische Komponente zu. Er gründet im Verhältnis des Menschen zu Gott, zu sich selbst und zu dem Nächsten. Das Wort Sünde ist genuin theologisch also und es bezieht sich auf das göttliche Gesetz. Das göttliche Gesetz, das dazu da ist, damit es uns an der Seele, im Geist gut geht. In unseren Breiten wird in der Kirche jedoch seit längerem nur selten von Sünde überhaupt noch gesprochen. Vielleicht auch als Gegenreaktion darauf, dass früher vielleicht, ich habe das nie erfahren, zu viel davon die Rede war. Dadurch aber übersieht man leicht die Konsequenzen, die aus der Sünde erwachsen. Und diese Konsequenzen, die lasten schwer auf dem Menschen, vor allem auf seinem Geist, der Psyche. Aus geistlicher Sicht wird der Mensch durch die Sünde krank. Das wird beispielsweise im Markus-Evangelium beschrieben, Kapitel 2, Vers 17. Also er wird geistig krank. Das muss ich mal auf den Zunge zergehen lassen, wo es dann heißt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen. Oder wenn beispielsweise eine Todsünde vorausging, dann ist man sogar geistlich gesehen tot. Dies wird auch deutlich beispielsweise im Epheserbrief. Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Das heißt, man kann auch geistig gesehen tot sein. Der Umgang mit dem geistlichen Tod besteht heute oft darin, dass man ihn verdrängt, ihn ins Lächerliche zieht, indem man moralische Gebote relativiert und die Sünde verharmlost. Dies führt zu der fatalen Situation, dass viele Christen, auch viele Katholiken, in Wirklichkeit von Gott getrennt leben, einer schweren Sünde verharren. Was diese Trennung konkret bedeutet und welche Folgen sie hat, soll im nächsten Schritt dargelegt werden. Sie sehen, wir nähern uns nach und nach dem Thema an. Die Sünde und ihre Folgen. Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass in einem Vortrag zum Thema Befreiungsgebet, Chance und Gefahren der Sünde so großes Gewicht beigemessen wird. Doch das ist keineswegs zufällig. Denn die Sünde führt zu Bindungen an das Böse. Und echte Befreiung im geistlichen Sinn ist nur möglich, wenn der Mensch sich von der Sünde abkehrt und sich Gott neu zuwendet. Um das besser verstehen zu können, lohnt sich ein kurzer Blick auf das Wesen der Sünde, so wie es die katholische Kirche lehrt. Zunächst ist die Sünde ein Verstoß gegen die Vernunft, die Wahrheit und das rechte Gewissen. Sie ist eine Verfehlung gegen die wahre Liebe zu Gott und zum Nächsten aufgrund einer abartigen Anhänglichkeit an gewisse Güter. Sie verletzt die Natur des Menschen und die menschliche Solidarität. Sie wurde definiert als ein Wort, eine Tat oder ein Begehren im Widerspruch zum ewigen Gesetz. Und hier führt der Katechismus dann den heiligen Augustinus an, den Römerbrief, 1. Korintherbrief, Epheserbrief und so weiter und so fort. Der Katechismus fasst damit in aller Klarheit zusammen, was die Sünde ihrem innersten Wesen nach bedeutet und verweist zugleich auf die verschiedenen Formen der Sünde und ihre Folgen. Wie es im Straßenverkehr leichte Unfälle mit bloßen Schürfwunden und schwere Unfälle bis hin zum Tod gibt, so verhält es sich auch im geistlichen Leben. Manche Verfehlungen schwächen die Beziehung zu Gott, während andere sie tiefgehend verletzen oder sogar zerstören. Der Apostel Paulus beschreibt dies sehr deutlich im Galaterbrief in einer Art Sündenregister. Er sagt, ich zitiere, die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltung, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Das finden Sie im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 19. Die Tradition der Kirche unterscheidet Sünden des Geistes und des Fleisches. Und sie können in Gedanken, in Worten, in Werken und Unterlassungen begangen werden. Dabei hat jede Sünde eine dreifache Dimension. Sie richtet sich gegen Gott, gegen den Nächsten und zugleich auch gegen sich selbst. Denn wer sündigt, verletzt nicht nur die Beziehung zu Gott und andere Menschen, sondern auch die eigene Würde und die eigene Freiheit. Besonders schwerwiegend ist die sogenannte Todsünde, im deutschen Sprachraum oft als Synonym auch mit schwerer Sünde umschrieben, auch wenn der Ausdruck Todsünde die Tragweite dessen, was hier geschieht, treffender wiedergibt. Es geht um eine Sünde, die zum geistlichen und damit auch zum ewigen Tod führt oder führen kann. Der erste Johannesbrief,
spricht zu dieser Möglichkeit
selber an. Da heißt es dann, ich zitiere, denn es gibt eine Sünde, die zum Tod führt. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 16. Und noch einmal, der Katechismus der katholischen Kirche beschreibt die Todsünde in aller Klarheit. Da heißt es, ich zitiere, die Todsünde zerstört die Liebe im Herzen des Menschen durch einen schweren Verstoß gegen das Gesetz Gottes. In ihr wendet sich der Mensch von Gott, seinem letzten Ziel und seiner Seligkeit ab und zieht ihm ein minderes Gut vor. Durch die Todsünde also, das ist die Konsequenz, die so leichtfertig heute in Kauf genommen wird, übrigens auch in katholischen Familien, wo das toleriert wird, hofiert wird und was wir eben schon alles gesagt haben, durch die Todsünde erstirbt die Liebe im Herzen, das eigentliche Lebensprinzip, das geistliche Lebensprinzip der Seele. Und wer in der Sünde verharrt, und das betrifft leider viele Menschen, wird zu einem Gefangenen der Sünde. Doch dies geht noch weiter. Wer in der Sünde lebt, ist auch ein Gefangener des Teufels. Jetzt sehen Sie schon, worauf das Ganze hinausläuft. Und ich zitiere hier von der Heiligen Schrift, nur dass Sie mal die Zusammenhänge verstehen, die inneren Zusammenhänge, die hier bestehen. Der erste Johannesbrief macht dies unmissverständlich klar deutlich. Da heißt es dann im dritten Kapitel, Vers 8, wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dieser Aspekt soll gleich zu Beginn unserer Betrachtungen in den Vordergrund treten, denn er ist weitgehend aus dem Bewusstsein vieler Gläubiger, leider auch Priester, verschwunden. Ein Ausdruck dieser Verkennung zeigt sich in der Praxis der Beichte. Gläubige, die schwer gesündigt haben und dadurch ernsthafte geistliche Konsequenzen auf sich geladen haben, hören bisweilen auch von Beichtvätern, sie haben doch schon genug gelitten, das genügt als Buße. Eine solche Haltung, auch von Beichtvätern, verharmlost jedoch die eigentliche Tragweite der Sünde. Es geht nicht allein um Leiden oder Schuldgefühle, sondern um die ernsthafte Trennung von Gott. Und die braucht Befreiung und dann Heilung. Die wahre Buße bedeutet Umkehr des Herzens, ehrliche Reue und den festen Vorsatz, sich von der Sünde abzuwenden, damit Christus, der gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, seine befreiende Kraft im Leben der Gläubigen wirksam werden lassen kann. Wer viel gesündigt hat, wird Sklave der Sünde und braucht Befreiung. Maria Magdalena ist dafür ein eindrucksvolles Zeugnis. Der Evangelist Lukas erwähnt fast beiläufig, dass sie geheilt wurde und aus ihr 7 Dämonen ausgefahren sind. Sie können das nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Vers 2. Das Evangelium macht deutlich, wer die Sünde tut, steht unter der Herrschaft des Bösen, unter dem Einfluss Satans. Mehr noch, wer die Sünde zulässt oder in seinem Umfeld toleriert, auch in seinem eigenen Haus, lädt dadurch möglicherweise eine schwere geistliche Last auf sich, auf seine ganze Familie. Diese Last kann sich auch in einer präternatürlichen Form auf ein Haus, eine Familie, auf eine Gesellschaft und sogar auf eine ganze Generation hin auswirken, dass sie mal eine Vorstellung bekommen, was das alles bedeutet. Die Heilige Schrift spricht von Konsequenzen, die sich auf die Nachkommen bis zur 4. Generation erstrecken können. Und hier kann man auf das Buch Exodus verweisen, Kapitel 20, Vers 5 oder Numeri, Kapitel 14, Vers 18. Wenn wir Christen uns dieser Realität doch nur bewusst wären, würden wir unser Leben anders gestalten. So wie wir im Straßenverkehr Regeln beachten, wenn man nicht gerade in Italien wohnt, so wie ich, so sollten wir auch im geistlichen Leben wachsam sein. Sünde ist eine Belastung und führt zu Bindungen an das Böse. Daher ergibt sich eine wichtige Schlussfolgerung schon an diesem Punkt. Sünde darf niemals toleriert werden. Jesus Christus hat nie die Sünde geduldet. Er rief Sünder stets zur Umkehr, deswegen ist er in diese Welt gekommen. Seiner Güte und Barmherzigkeit begegnete die Forderung zur Umkehr, zur Wiedergeburt. Wer sich nicht ändert, bleibt getrennt von Gott. Nirgendwo in der Heiligen Schrift wird die Sünde als akzeptabel oder tolerierbar dargestellt. Eine der Konsequenzen der Sünde, wobei immer nach Größe und Schwere unterschieden werden muss, kann eine dämonische Belastung sein. Denn wer in der Sünde lebt, und ich sage es noch einmal, das ist hier, wie gesagt, die Heilige Schrift, wer in der Sünde lebt, wird Sklave der Sünde und damit Sklave des Teufels. Er gerät in dessen Fänge und braucht Befreiung, die nur durch Umkehr, Reue und die befreiende Kraft Jesu Christi überhaupt möglich wird. Und dies führt uns jetzt direkt in das eigentliche Thema hinein. Um die negativen geistlichen Konsequenzen der Sünde wirklich verstehen zu können, muss der Blick nun auf die Wirklichkeit, auf jene Wirklichkeit gerichtet werden, die oft noch unbekannter ist als die Sünde. Und das will schon was heißen. Die Angelologie, die Lehre also von den Engeln, muss hier kurz Erwähnung finden. Um die Natur dieser geistlichen Wesen zu erfassen, hilft ein kurzer Vergleich. Es gibt rein materielle Wirklichkeiten, wie zum Beispiel Tiere oder Pflanzen. Dann gibt es uns Menschen, die aus einer substanziellen Einheit von Geist und Leib bestehen. Und schließlich gibt es auch rein geistige Wesen. Die bezeichnen wir als Engel. Alles, was Geist ist, ist grundsätzlich unsterblich. Denn Geist unterliegt nicht dem Prozess des Verfalls, der eben der Materie vorbehalten ist. Engel sind daher unsterblich und besitzen eine Freiheit und Vernunft, die sich vom Menschen grundlegend dadurch unterscheidet, dass sie in ihrer Natur uns überlegen sind. An dieser Stelle kann das Thema nur angerissen werden, um zu verstehen, wie sich die Wirklichkeit der Engel, insbesondere der gefallenen Engel, auf das geistige Leben auswirkt und welche Rolle sie in der sogenannten präternatürlichen Ordnung spielen. Das muss ich kurz erklären, dieses Wort ist ein Fachwort. Es gibt die übernatürliche Ordnung, das ist die Macht Gottes. Es gibt natürlich die natürliche Ordnung, mit der sind wir hier beschäftigt. Und es gibt auch die präternatürliche Ordnung, das ist eine auf der Natur der Engel basierende Kraft, die aber nicht übernatürlichen Ursprungs ist. Und das entspricht den gefallenen Engeln. Noch einmal ganz kurz auf die Grundlagen hier zu sprechen zu kommen. Engel sind rein geistige Wesen, die in der Heiligen Schrift häufig Erwähnung finden. Sie sind Geschöpfe Gottes, aus dem Nichts erschaffen und unterscheiden sich von uns Menschen dadurch, dass ihr Wesen nicht aus Geist und Leib besteht, sondern rein geistig ist. Im Schöpfungsbericht werden Engel nicht ausdrücklich genannt. Seit dem heiligen Augustinus interpretieren jedoch viele Kirchenväter die Worte "Es werde Licht", Genesis 1,3, als den Zeitpunkt ihrer Erschaffung, der mit der Schaffung des Lichtes zusammenfällt. Im Alten wie im Neuen Testament finden Engel oft Erwähnung und ihre Existenz ist eine Glaubenswahrheit, die ich jetzt hier nicht diskutieren brauche, denn Wahrheit braucht man nicht zu diskutieren. Ihre Zahl, und jetzt wird es interessant, dass Sie gleich auch besser die Zusammenhänge verstehen, ihre Zahl wird beispielsweise im Buch Daniel beschrieben. Tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Also Daniel Kapitel 7, Vers 10 zum Beispiel. Engel können aktiv eingreifen, auch in die Heilsgeschichte, auch in physischer Weise. Es ist so eigenartig, dass wir an diese Sachen kaum mehr richtig zu glauben scheinen. So begleitet, um nur einen Blick auf die Heilige Schrift zu werfen, der Erzengel Raphael Tobias sichtbar. Oder Engel erscheinen, um Strafgerichte zu vollziehen, Sodom und Gomorra, Kapitel 19 im Buch Genesis. Im Neuen Testament nehmen Engel eine noch zentralere Rolle ein. Sie begleiten die heilige Familie, verkünden die Geburt Jesu Christi, die Auferstehung, sie wälzen den Stein vom Grab weg und so weiter und so fort. Das Wirken der Engel setzt sich in der Kirche fort, wie in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Kapitel 5, Vers 19 beschrieben. Auch das Buch der Offenbarung beschreibt das Ganze sehr eindrücklich. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, der sollte mal dieses Buch dann lesen. Nun, diese wenigen überblicksartigen Hinweise verdeutlichen die Wirklichkeit und auch das Wirken der Engel. Für das Verständnis von Befreiung ist nun ein Blick auf die gefallenen Engel wichtig, da sie eine zentrale Rolle im Hinblick auf die Befreiung vom Bösen spielen. Engel verbindet mit uns Menschen die Tatsache, dass auch sie Geschöpfe sind. Auch sie wurden in Freiheit erschaffen und standen vor der Entscheidung, in der Liebe Gottes zu verharren oder in stolzem Eigenwillen wie Gott sein zu wollen. Obwohl alle Engel ihrer Natur nach gut geschaffen wurden, denn Gott kann nur Gutes schaffen, das wird sehr deutlich auch beschrieben im Buch Genesis, Kapitel 1, Vers 31, wurden nicht alle der übernatürlichen Vollendung teilhaftig, für die sie bestimmt waren. Einige sündigten, jetzt sehen Sie mal hier die Konsequenzen der Sünde, einige sündigten und wurden der ewigen Verdammnis überantwortet. Aufgrund ihrer rein geistigen Natur ist die Entscheidung der Engel unwiderruflich und endgültig. Keine Bekehrung ist möglich. Ihre Abkehr von Gott und seinen Geboten wurde zur Ursache des Bösen. So heißt es dann auch, der Teufel ist böse, weil er sich bewusst und frei für die Bosheit entscheidet, nicht weil seine Natur dem Guten entgegengesetzt wäre. Zwischen den guten und den gefallenen Engeln besteht daher keine Verschiedenheit der Natur. Sie haben die gleiche Natur. Gerade deshalb ist auch die Macht der gefallenen Engel groß, denn sie bleiben reine Geister und besitzen geistige Kräfte, die uns von unserer Natur her haushoch überlegen sind, uns übersteigen. Davon wird beispielsweise im Epheserbrief besprochen, Kapitel 6, Vers 12. Doch durch die Sünde des Stolzes verlor der Teufel die Gnade Gottes und fiel aus der übernatürlichen Ordnung Gottes heraus. So zum Beispiel Lukas Evangelium, Kapitel 10, Vers 18. Die Heilige Schrift deutet an, dass ein Drittel der Engel in diese Rebellion hineingezogen wurde. Sie finden das in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 12, Vers 4. So begann der dramatische Kampf zwischen Gut und Böse, der im Buch der Offenbarung eindrucksvoll beschrieben wird. Der Kampf Michaels und der treuen Engel gegen den Drachen und seine Gefolgschaft. Das ist alles beschrieben in der Offenbarung, Kapitel 12. Ich möchte einen kurzen Teil daraus zitieren. Da heißt es: Da entbrannt im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Noch einmal Offenbarung, Kapitel 12, Vers 7 bis 9. Seit dem Fall versuchen die gefallenen Engel, die Menschen in ihre Rebellion gegen Gott hineinzuziehen, indem sie ihnen einflüstern, wie Gott sein zu können und dass sie sich eben nicht an das göttliche Gebot halten. Ihr verhängnisvoller Einfluss wird in der Heiligen Schrift vielmals bezeugt. Bereits im Paradies verführt der Versucher den Menschen zum Ungehorsam gegenüber dem göttlichen Gebot. Ist im Buch Genesis beschrieben, Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Überall dort, wo der Mensch sich von Gott abwendet, das ist das, was wir als Sünde bezeichnen, versucht der Widersacher, seinen Einfluss geltend zu machen. Das beschreibt der erste Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, oder der Brief an die Epheser, 6. Kapitel, Vers 11 bis 12. Durch die Erbsünde, also die erste Sünde, und ihre Folgen, jetzt sehen Sie mal die Folgen, die die Sünde nach sich zieht, ist der Mensch für solche Versuchungen noch anfälliger geworden. Denn, nochmal 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 19, die ganze Welt, heißt es dort, steht unter der Macht des Bösen. Und der Teufel übt eine gewisse Herrschaft über die gefallene, über die sündige Welt aus. Dort dominiert er, dort regiert er. Wo die Sünde getan wird, dort kann er groß sein, dort kann er mächtig sein, dort kann er durchregieren. Das übrigens finden Sie alles in der Heiligen Schrift beschrieben. Ich nenne nur ein paar Zitate, dass Sie mal eine Vorstellung bekommen. Johannes 12, Vers 31, Johannes 14, Vers 30, Johannes 16, Vers 11. Das Konzil von Trient bestätigt diese Lehre, indem es betont, dass durch Adams Sünde die Menschheit unter die Knechtschaft des Bösen geraten ist und der Mensch ohne die Gnade Christi nicht aus eigener Kraft daraus befreit werden kann. Obwohl Christus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören und den endgültigen Sieg über das Böse errungen hat, bleibt es sein tiefes Geheimnis, warum die göttliche Vorsehung des Wirken des Bösen weiterhin zulässt. Dennoch dürfen wir im Vertrauen bekennen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, wie es Paulus tut im Brief an die Römer im 8. Kapitel, Vers 28. Gott gestattet dem Teufel nur in begrenztem Maß seine Pläne auszuführen und niemals ohne letztlich göttliche Absicht. Man sieht aber hier schon eine innere Parallele. Je mehr die Sünde geschieht, kopiert wird, toleriert wird, akzeptiert wird, je mehr Möglichkeiten räumt man ihm ein, zu wirken. Der heilige Thomas von Aquin gibt eine tiefgründige Erklärung. Er sagt, alles Böse, das Gott zulässt, ordnet er einem größeren Guten zu. So richtet Gott die Sünde der Tyrannen auf das Heil und die Krone der Märtyrer hin. Und die Strafe der Gottlosen lässt er zur Offenbarung der Herrlichkeit seiner vollkommenen Gerechtigkeit dienen. Zugleich verheißt uns die Heilige Schrift, dass Gott nicht zulässt, dass wir über unsere Kräfte hinaus versucht werden, so im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13. Die Prüfungen, die er zulässt, dienen der Reinigung und der Heiligung des Menschen, wie es im Buch Job eindrucksvoll bezeigt ist. Das gewöhnliche Wirken der Dämonen besteht darin, Menschen in Versuchung zu führen. Das ist ihre ganz gewöhnliche Aufgabe. Die Versuchung, und führe uns nicht in Versuchung, kommt immer vom Dämon. Und er will führen uns in die Sünde natürlich, zu Unglauben, Abkehr vor allem vom göttlichen Gebot. Darauf hat auch Papst Johannes Paul II. In einer Generalaudienz am 13. August 1986 hingewiesen und betont, dass der Einfluss des Bösen vor allem im moralischen Bereich wirksam wird, indem er, der Böse, der Teufel, der Dämon, die Freiheit des Menschen in die Irre zu führen sucht. Darüber hinaus, so der Papst, kann der Teufel, so habe ich es dann auch in meinem Buch geschrieben, Sakramental, den Gnadenschatz der Kirche, kann der Teufel auch auf außerordentliche Weise wirken. Also das ordentliche Wirken, wenn man vom Teufel ordentlich sprechen möchte, ja, also ist eben die Versuchung. Es gibt aber auch eine außerordentliche Wirkweise. Und dazu gehören das Belegen von Orten. Wir sprechen hier von Infestation, das heißt eine dämonische Präsenz an Orten. Das kann auch passieren, wenn Sünde an einem Ort geschehen ist, dass er ein Recht darauf hat, dort zu sein. Infestationen entstehen so. Das ist eine Präsenz böser Geister an Orten, Objekten auch. Dann kann es als zweite Stufe geben, die äußere Bedrängung von Menschen. Wir sprechen hier auch von einer Umsessenheit. Das heißt, böse Geister können einen umgeben, bedrängen auch geistig, dass man innerlich eine Not verspürt, eine große Not. Und eben halt auch auf die Psyche vor allem. Und schließlich können Menschen auch eben Obsessionen erhalten. Das heißt, dass ihr Geist innerlich infiltriert, in gewisser Weise wird bedrängt wird. Man spricht hier von einer Obsession. Das sind die drei außerordentlichen Wirkweisen des Teufels. Die letzte und die größte Stufe ist dann die Besessenheit, ist dann die vierte. Aber was viele nicht wissen, es gibt darunter noch drei andere. Die Heilige Schrift bezeugt dies eindeutig. Nämlich, dass der Teufel zunächst keine mythische Figur oder bloße Symbolgestalt ist, sondern eine personale und geistige Realität. eben halt die Natur eines gefallenen Engels. Als solcher steht er im offenen Widerspruch zu Gott und seinem Heilsplan. Seine Existenz und sein Wirken gehören zur Offenbarung selbst und sind daher Teil des Glaubensguts der Kirche. Und daher werden wir es jetzt noch nicht weiter diskutieren. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter jetzt, um zu verstehen, wovon Befreiung genau hier geschehen muss. Aufgrund ihrer Natur agieren Dämonen innerhalb einer präternatürlichen Ordnung. Also sie ist präternatürlich, diese Ordnung. Sie übersteigt also das Natürliche, bleibt jedoch unterhalb der übernatürlichen Ordnung Gottes. Der Begriff präternatürlich leitet sich vom Lateinischen her. Präter bedeutet jenseits, über oder hinaus und bezeichnet Fähigkeiten, die über die natürlichen Möglichkeiten des Menschen hinausgehen. Deswegen sind diese vier Stufen, die ich gerade erwähnt habe, überhaupt erst möglich. Dämonen können im strengen Sinne keine Wunder wirken. Wunder gehören ihrem Wesen nach der übernatürlichen Ordnung an und können allein durch Gottes Macht geschehen, entweder unmittelbar oder durch die Vermittlung von Heiligen oder Engeln. Das Wirken der Dämonen mag den Menschen zwar bisweilen wundersam erscheinen, weil es unsere Kräfte übersteigt. Doch handelt es sich dabei nicht um echte Wunder, sondern um Wirkungen ihrer präternatürlichen Kräfte, die wie gesagt über unsere Natur hinüber herausreichen. Als reine Geistwesen können Dämonen Orte, Gegenstände oder menschliche Körper beeinflussen, da sie, wie die Tradition sagt, dort gegenwärtig sind, wo sie wirken. In der Heiligen Schrift finden wir Hinweise darauf, dass sogar mehrere Dämonen zugleich einen Menschen bedrängen oder von ihm Besitz ergreifen können. So berichtet das Evangelium, dass Maria Magdalena von 7 Dämonen befreit wurde. Sie finden das im Lukas-Evangelium Kapitel 8, Vers 2. Darüber hinaus ist noch ein Punkt hier ganz wichtig. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Sie finden das im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 44. Und als Widersacher Gottes steht er in radikaler Rebellion gegen Gottes Werke und gegen die göttliche Wahrheit. Jetzt schauen Sie mal, wo was gerade passiert, nicht? In unserem relativistischen Gesellschaft. Ja? Der Teufel steht gegen die Wahrheit. Obwohl er dennoch nur ein Geschöpf ist, und daher der Allmacht Gottes stets unterordnet bleibt. Er ist nicht allein, sondern umgeben von einer Vielzahl, einer sehr großen Zahl gefallener Geister, die der Epheserbrief als Weltherrscher dieser Finsternis bezeichnet. Kapitel 6, Vers 12. In der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also nach 1965, und unter dem Einfluss des Rationalismus, galt es in vielen theologischen Kreisen als unwissenschaftlich, überhaupt noch von Engeln zu sprechen und erst recht Dämonen zu erwähnen. Vor diesem Hintergrund entsprachen die 6 Generalaudienzen, in denen Papst Johannes Paul II. Dieses Thema ausführlich darlegte, nicht dem theologischen Mainstream. Doch er tat darin nichts anderes als die bleibende Lehre der Kirche zur Natur und dem Wirken der Engel und Dämonen zu erklären. Auch sein Vorgänger, Papst Paul VI., hatte sich mehrmals zu diesem Thema geäußert und den Teufel als okkulten Feind bezeichnet. In einer markanten und vielbeachteten Predigt am 29. Juni 1972 anlässlich des Hochfestes der heiligen Apostel Petrus und Paulus sagte, ich zitiere, durch irgendeinen Spalt ist der Rauch Satans in den Tempel Gottes, die Kirche, eingedrungen. Mit diesem dramatischen Bild beschrieb er die geistige Verwirrung, die nach dem Konzil in Teilen der Kirche sichtbar geworden ist und die momentan ja sehr spürbar und fast greifbar ist. Viele Menschen unserer Zeit leben in tiefer Verunsicherung. Sie sind verwirrt in Bezug auf ihre Identität, ihr inneres Leben und den Sinn ihrer Existenz. Nicht wenige erleben eine innere Unruhe und empfinden eine nicht greifbare psychische, also seelische Last auf ihrer Seele. In ihrer Suche nach Hilfe wenden sie sich an Psychologen. die allerdings im Hinblick auf Befreiung vom Bösen nicht viel, eigentlich gar nichts tun können. Wenn sie nämlich gegen geistige Wesen Medizin verschreiben, dann ist das so, als wenn sie gegen Windmühlen kämpfen. Es gibt Nöte, die geistlicher Natur sind. Sünde zieht Konsequenzen nach sich. Schuld, Bindungen, Versuchungen kommen von der Seite des Bösen, sowie ebenfalls die außerordentliche Wirkweise des Bösen, die sich auf die Psyche in besonderer Weise niederschlagen kann. Kein Psychologe kann Sünden vergeben, die Gnade schenken oder den Menschen mit Gott versöhnen. Diese Heilung kann allein Jesus Christus schenken, der Arzt der Seele ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben das alles irgendwie hinter den Tisch gekehrt. Das finden Sie übrigens im Markus-Evangelium schön beschrieben, 2. Kapitel, Vers 9, 17 oder 1. Petrusbrief, 2. Kapitel, Vers 24. Christus aber heilt die Seele auf übernatürliche Weise. Er schenkt Vergebung, inneren Frieden und dann auch neues Leben. Und das führt uns jetzt zum eigentlichen, zum Kern des ganzen Vortrags und damit auch schon zum Schluss. Das Befreiungsgebet. An diesem Punkt lässt sich nun das Thema Befreiungsgebet in den Vordergrund stellen. Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass geistliche Belastungen und Bindungen nur durch geistliche Mittel behoben werden können. Es wäre daher ein großes Missverständnis, rein geistliche Probleme ausschließlich mit materiellen Mitteln lösen zu wollen. So wie man eine Verwundung der Seele nicht mit rein körperlichen Medikamenten behandeln kann, so kann man eine körperliche Erkrankung nicht alleine mit Gebet heilen. Beide Ebenen, die natürliche und die geistliche, verlangen jeweils ihre eigenen Formen der Sorge, der Behandlung. Da nun die Zeit fortgeschritten ist, lohnt es sich, direkt zum eigentlichen Thema überzugehen und zu betrachten, was ein Befreiungsgebet ist, wie es wirkt und welchen Platz es im Leben der Kirche hat. Da dieses Thema in vielen Bereichen der Kirche kaum oder nur sehr unzureichend behandelt wird und Betroffene in zahlreichen deutschen Diözesen von der Hierarchie oft gar keine Hilfe erhalten, ein Umstand, den Pater Gabriele Amort, der vorherige Chefexorzist aus Rom, wiederholt als schwere Sünde der Unterlassung bezeichnet hat. Weil es eben so ist, suchen viele Gläubige nach alternativen Wegen und Hilfen. So haben sich mancherorts Laiengruppen gebildet, die Befreiungsgebete sprechen oder sogar den sogenannten Exorzismus Leo des 13. beten. Es gibt Exorzisten, die Laien dazu ermutigen, Besessenen Hände aufzulegen. Wenn das einer bei ihnen tut und sie dazu ermutigt, tun sie das nicht. Es gibt aber Leute. Andere Priester wiederum zögern, Befreiungsgebete zu sprechen, weil sie fürchten, dafür nicht ausdrücklich autorisiert zu sein. Wieder andere sprechen öffentlich Befreiungsgebete über ganze Gruppen von Menschen, ohne dass immer klar wäre, was sie genau tun und welche kirchliche Bevollmächtigung sie dazu haben. Mit anderen Worten, Menschen brauchen Befreiung und in diesem Bereich herrscht große, wenn nicht größte Verwirrung, sowohl unter Gläubigen als auch unter Priestern. Um diese Verwirrung nicht noch zu vergrößern, sollen im Folgenden einige grundlegende und notwendige Unterscheidungen dargelegt werden, die helfen sollen, das Wirken der Kirche auf diesem sensiblen Gebiet in eine klare, geordnete und verantwortliche Perspektive zu stellen. Wir sind also beim Endspurt angelangt. Befreiung, wo sie beginnt. Befreiung geschieht in verschiedenen Schritten, die aufeinander aufbauen und in einer bestimmten Ordnung zu beachten sind. Näheres dazu finden Sie übrigens in meinem Buch, das ist das hier, Sakramentalien, Gnadenschatz der Kirche. Der erste und grundlegende Schritt besteht darin, im Stand der Gnade zu leben. Das heißt, in Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Allererste. Heute besteht häufig die Tendenz, auch für Menschen, die wirklich Befreiung brauchen, die aber nicht bereit sind, ihr Leben zu ändern. Sie meinen so, der Priester könnte jetzt von außen helfen. Nein, der allererste Schritt ist, dass sie ihre Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen und sich mit ihm versöhnen. Wer von der Macht des Bösen befreit werden will, muss zunächst diese Verbindung zu Gott wiederherstellen. Das ist das allererste, das ist unverzichtbar. Konkret bedeutet das, erstens, für diejenigen, die noch nicht getauft sind, ich sage es jetzt mal ganz so, weil das gibt es ja auch immer häufiger, ist die Taufe der erste Weg. Zweitens, für Christen, die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche leben, bedeutet es, zur katholischen Kirche zurückzukehren. Drittens, für Katholiken ist der Weg der Beichte der erste Weg, um sich mit Gott zu versöhnen. Der Herr sagt, Johannes 15,5, getrennt von mir könnt ihr nichts, nichts vollbringen. Nochmal Johannes 15,5. Nur wer in Gemeinschaft mit Gott lebt, kann aus jener übernatürlichen Kraft schöpfen, die die Ketten des Bösen sprengt, seine Macht band und wahre innere Befreiung schenkt. Daher ist die Beichte das Sakrament der Befreiung. Sie nimmt dem Gläubigen die Last der Sünde, auch wenn nicht alle Bindungen an das Böse und alle Schuld gleich getilgt ist. Deswegen ist ja die Buße so notwendig und die Buße muss immer in einer Proportion zu dem stehen, was man gemacht hat. Das ist der erste Schritt. Darüber ließe sich ein eigener Vortrag machen, aber die Zeit ist jetzt, wie gesagt, schon fortgeschritten, von daher kommen wir wirklich langsam zum Ende. Der zweite Schritt. Der nächste Schritt besteht darin, das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus anzurufen. Durch sein kostbares Blut wird die Macht des Bösen gebrochen und wir erhalten Befreiung. Das wird im Hebräerbrief beschrieben, Kapitel 9, Vers 14. Daneben ist es hilfreich, die Gottesmutter Maria, die unbefleckt Empfangene, sowie den Erzengel Michael anzurufen. Das sind also diese drei Anrufungen, die dann sehr dringend notwendig sind. Also das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus, die unbefleckt Empfangene Gottesmutter Maria, der Macht gegeben ist, auch über alle dämonischen Kräfte und dem Erzengel Michael. Beide sind durch ihre besondere Wirkmacht für den Befreiungsdienst von großer Bedeutung. Und diese beiden Schritte kann und sollte jeder Gläubige tun. Dazu ist jeder Gläubige bevollmächtigt. Dazu brauchen sie nicht irgendeine besondere Erlaubnis. Eine persönliche Weihe an Maria kann dabei zusätzlichen Schutz und geistliche Stärke schenken. Sie ist Mittlerin, die uns hilft, in der Nähe Christi zu bleiben und die Kraft des Bösen zu überwinden. Es wird sehr deutlich beschrieben in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 12, Vers 1 bis 17. Jetzt gehen wir noch aber einen Schritt weiter. Wie greift Befreiung? Wie geschieht sie? Darüber hinaus jetzt gibt es weitere Schritte der Befreiung, die jedoch bestimmten Regeln folgen, die unbedingt einzuhalten sind. In privater Form kann ein Priester über eine Person, die nicht besessen ist, wohl aber von dämonischen Einfluss oder Angriffen, also Umsessenheit, betroffen ist, Befreiungsgebete sprechen. Solche Gebete sollten nicht von Laien mitgebetet werden. Es wäre ein Spiel mit dem Feuer. Sie können besonders notwendig sein, um Lasten der Vergangenheit, schwere Sünden, die man begangen hat und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben, oder auch geistliche Belastungen, auch ohne dass man selber schuld daran wäre, dass eben solche Dinge abgetrennt werden. Dabei ist Klugheit und Diskretion geboten. Niemand sollte sich als Exorzist profilieren, das gilt jetzt natürlich für die Priester hier. Der Herr hat den Priestern aber in der Kirche große geistliche Kraft verliehen, die auf der übernatürlichen Gnade Gottes beruhen, an der die Priester als Priester teilhaben, in persona Christi Capitis. Und diese Gnade übertrifft jede natürliche Kraft und auch die präternatürliche Kraft, also die der Dämonen, und vermag wahre befreiende Wirkung zu entfalten. Die meisten geistlichen Belastungen lassen sich auf diese Weise lösen. Das Ergebnis hängt von mehreren Faktoren ab. Und hier zitiere ich drei verschiedene und damit können wir auch gleich schließen. Erstens, die Mitwirkung der Gläubigen. Wer im Stand der Gnade lebt, durch Gebet und ein heiliges Leben den Befreiungsdienst begleitet, unterstützt die Wirksamkeit der Gnade. Umso leichter kann die Gnade im Leben einer Person greifen und jemanden auch wirkliche Befreiung schenken. Zweitens, die Heiligkeit des Priesters. Durch Fasten, ja, Fasten, Gebet und ein heiliges Leben wird der Priester zum wirkmächtigen Instrument Gottes. Umso mehr kann die Gnade Gottes greifen. Hier geht es nicht, wie bei den Sakramenten, ex opere operatus, sondern ex opere operantis ecclesiae, das heißt, es hängt von der Heiligkeit des Priesters ab und seiner Mitwirkung. Drittens, Unterstützung durch besondere Gebetsformen. Vor allem bei schweren Belastungen, es gibt ganz viele Menschen, die ganz schwer belastet sind, sei es aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit, aufgrund ihrer Familie oder anderer Probleme oder aufgrund von, sag ich mal, bösen Dingen, die ihnen angetan wurden. Vor allem bei schweren Belastungen kann es notwendig sein, den Befreiungsdienst durch zusätzliche Gebete und heilige Messen zu stärken, damit die Gnade Gottes zum Durchbruch kommt und den Menschen wirklich auch innerlich befreit. Und dazu gehören unter anderem, nur dass man es mal in Erinnerung ruft, weil man ja so selten was davon hört, Messnovenen, das sind 9 heilige Messen, die hintereinander gefeiert werden. Dazu gehören in besonders schweren Fällen, kommt aber sehr oft vor, gregorianische Messen, das sind 30 heilige Messen, die hintereinander gefeiert werden, plus 3, also 33. Oder im deutschen Sprachraum auch sehr bekannt die 6 Leidensmessen, die sehr wichtig sind und von denen eine ganz große geistige Wirkung ausgeht, weil Christus uns durch seine Wunden geheilt hat und ihm Befreiung vom Bösen geschenkt hat. Und diese 6 Leidensmessen haben da auch eine besondere Bedeutung. Nun, die anderen Details habe ich dann auch, wie gesagt, in diesem Buch beschrieben, am Sakramentalien, Gnadenschatz der Kirche. Da finden Sie das Ganze auch nochmal detailliert. Ich will jetzt zum Schluss kommen, da ich die Zeit auch schon überschritten habe. Die Befreiung vom Bösen ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Und diese Gnade können und sollen wir empfangen. Wir sollen uns ihr öffnen. Gott will uns befreien. Er will uns Heilung schenken. Und er hat uns durch die Kirche wirkmächtige Mittel dafür bereitgestellt. Unter anderem das Befreiungsgebet oder die verschiedenen Befreiungsgebete. Gerade in unserer Zeit stellt es eine große Chance dar, wenn eben diese Gebete mit Glauben, Demut und gemäß der richtigen Ordnung Anwendung finden. So wollen wir abschließen vielleicht mit einem kleinen Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir bitten besonders die Gottesmutter Maria und den Erzengel Michael, uns beizustehen auf unseren Wegen, uns zu behüten, zu beschützen und vor allem Bösen zu verteidigen. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die Bosheit und die Nachstellung des Teufels, sei unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt durchschweifen, in der Kraft Gottes hinab in den Abgrund der Hölle. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir wollen uns an dieser Stelle um den Segen Gottes bemühen und ihn nun über alle Zuhörer herabrufen. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen. Segne und behüte sie und alle, die über Radio mit uns verbunden sind, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Vielen Dank, liebe Hörerfamilie, für Ihr Dabeisein, Ihre Gebete und Ihr Opfer. Ein besonderer Dank geht an Professor Dr. Dr. Ralf Weimann für seine gehaltvollen und differenzierten Gedanken zum Thema Befreiungsgebet, Chancen und Gefahren. Danke auch an die Glaubensboten, die den Beitrag aufgezeichnet haben und geteilt haben. Und weitere Sendungen und Beiträge von Professor Dr. Dr. Ralf Weimann finden Sie auch als Podcast auf der Homepage. So verabschiede ich mich, Andrea Marti, von Ihnen, wünsche Ihnen mit dem weiteren Programm viel Freude und sage: Püezi Gott!